Dabei, und das ist Kants erste große Entdeckung, ist unser eigener Anteil größer als allgemein angenommen. Unsere Erkenntniswerkzeuge, in erster Linie die Vernunft, geben die Eindrücke von außen nämlich nicht eins zu eins wieder, sondern verpassen ihnen immer gleich eine bestimmte Form. Zum Beispiel ordnen sie alle Wahrnehmungen nach Raum und Zeit. Dass wir die Dinge als nebeneinander oder übereinander liegend wahrnehmen und als gleichzeitig oder nacheinander, liegt also nicht an den Dingen selbst, sondern an diesem Ordnungssystem, das wir ihnen überstülpen. Dies bedeutet, dass wir die Form unserer Erkenntnis selbst gestalten. Daraus wiederum folgt, dass wir die Welt, wie wir sie wahrnehmen, zumindest zum Teil auch selbst hervorbringen.
Man nennt diese Umkehrung des gewöhnlichen Weltbilds die kopernikanische Wende in der Erkenntnisphilosophie. Der Astronom Nikolaus Kopernikus hatte gezeigt, dass entgegen allem Anschein nicht die Sonne sich um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne. In ähnlicher Weise zeigte Kant nun, dass die Welt von uns nicht bloß im Erkennen abgebildet wird, sondern dass wir sie durch unser Erkennen erst hervorbringen, zumindest der Form nach. Die Welt ist also keine Welt der Dinge an sich, sondern eine Welt der Erscheinungen, nämlich eine Welt, wie sie uns erscheint.
Dies bedeutet aber nicht, dass die Welt bloß Schein wäre. Was wir erkennen, ist die Wirklichkeit. Aber es ist unsere Wirklichkeit, wie wir sie selbst hervorbringen. Ähnlich frappierend war eine weitere Schlussfolgerung Kants. Wenn Wissen über die Wirklichkeit nur im Zusammenspiel von Sinnlichkeit und Vernunft entsteht, dann kann überall dort, wo eine der beiden Komponenten fehlt, nicht von Wissen gesprochen werden. Bloßes Denken zum Beispiel ist demnach noch kein Wissen. Ich kann mir vieles denken, etwa ein Buch mit Ohren oder Flügeln oder eines, das sich selber schreibt. Aber dass dies etwas Wirkliches ist, weiß ich erst, wenn ich es auch sinnlich wahrnehme. Erst dann bekommt mein Denken reale Substanz und wird zum Wissen. Bis dahin kann es immer sein, dass ich bloß mit Gedanken gespielt habe.
Das bedeutet, dass wir über Gegenstände, die jenseits unserer Sinnenwelt vermutet werden, kein Wissen gewinnen können. Also etwa über Gott oder die Unsterblichkeit der Seele. Das ist die ernüchternde Konsequenz von Kants Vernunftkritik, gerade für die Philosophie und die Theologie. Wir können Gott zwar denken, aber wir können Gott nicht erkennen, weil wir ihn nicht sehen oder auf andere Weise sinnlich wahrnehmen können. Wir werden also niemals wissen, ob es Gott gibt und wie er ist.
Wegen der Zerstörung solcher und anderer metaphysischer Hoffnungen nannte man Kant damals den Alles-Zermalmer. Dabei übersah man aber die positive Kehrseite, die Kants Vernunftkritik für religiöse Menschen bereithält. Denn wenn wir nicht wissen können, dass Gott existiert, dann können wir auch nicht wissen, dass Gott nicht existiert. Insofern zermalmt Kants Vernunftkritik zwar die Möglichkeit religiösen Wissens, schafft aber zugleich die Voraussetzung für einen besonders festen Glauben. Denn es handelt sich dann um einen Glauben, der nicht widerlegt werden kann. Wer an Gott glaubt, kann sicher sein, dass niemals das Gegenteil bewiesen wird. Ein berühmter Satz Kants lautet denn auch: Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.
Für Kant war die zweite der großen Vernunftfragen die wichtigste. Was soll ich tun? Es ist die Frage nach dem guten Handeln. Kant zufolge kann dies nur ein moralisches Handeln sein, das von unserer Vernunft geboten wird. Die Ethik bildet denn auch das Kernstück seiner Philosophie. Ihr Grundgesetz, wie es Kant in seiner Kritik der praktischen Vernunft von 1788 formuliert, ist der berühmte kategorische Imperativ.
Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
Der kategorische Imperativ gebietet oder verbietet also keine bestimmten Handlungen, etwa du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren oder du sollst nicht töten, sondern er nennt nur eine abstrakte Vorgabe für die Maximen unseres Willens. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.
Mit den Maximen sind persönliche Handlungsgrundsätze gemeint, wie wir sie alle haben. Also etwa, ich will Menschen in Not helfen oder ich will künftig immer um 6 Uhr früh aufstehen, ich will mit dem Rauchen aufhören und so weiter. Ob diese Maximen moralisch sind oder nicht, hängt nun davon ab, ob sie als Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnten. Das heißt, wäre es gut, wenn alle Menschen sich immer und überall so verhalten müssten, wie es die jeweilige Maxime ausdrückt. So als wäre diese Maxime ein Naturgesetz. Wenn die Antwort auf diese Frage ja lautet, ist die Maxime moralisch. Wenn nicht, dann nicht.